Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind endlich mal wieder zurück mit einer neuen Folge von unserem Podcast hier. Vielleicht mit einem Thema, das jetzt nicht direkt gleich was mit Mental Health zu tun hat, auf den ersten Blick. Aber Financial Health ist echt ein guter, großer Teil vom eigenen Wohlbefinden und auch hat einen sehr, sehr großen Einfluss einfach auch auf das allgemeine Gemüt. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich bin heute, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gelesen, nicht alleine hier. Bevor ich den jungen Herr, einen meiner besten Freunde, vorstelle, ganz wichtig vorab ein kleiner Disclaimer. Also alles, was ihr heute hier hört, das ist unsere Meinung, das ist kein Ratschlag, das ist keine Kaufempfehlung für irgendetwas. Ja, wir sind keine Berater, nichts. Also wirklich selbe in grün, sage ich mal, wie ein bisschen bei den Mental Health Podcast Folgen von mir. Ich bin auch kein Psychologe. Das sind unsere Sichtweisen, unsere Wege, wie wir das Ganze, sage ich mal, für uns gestalten, wie es sinnvoll ist. Und wenn einer von euch da etwas für sich mitnehmen kann, dann ist eigentlich schon alles gewonnen. Jetzt würde ich direkt mal, Jonas, dich einfach mal vorstellen lassen, wenn du möchtest. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich total toll.
Oh, wow, das ist ja sehr super. Auf jeden Fall. Ja, also ich bin Jonas. Vielleicht hilft es, ein bisschen Background zu geben. Ursprünglich studierter Wirtschaftsingenieur, dann bei den Master in Innovationsmanagement und Unternehmertum gemacht. Gerade den zweiten Bereich bin ich jetzt auch schon seit einigen Jahren tätig als Unternehmer und bin aktuell neben meinem Unternehmen auch damit beschäftigt, nebenher als kleines Hobby noch meine Promotion zu machen.
Was man so nebenbei macht, ne?
Ja, was jeder hat seine Hobbys, ne? Ja. Und gerade in der Promotion beschäftige ich mich auch sehr, sehr stark mit Finanzen. Das hat sich eigentlich durch meine ganze Karriere schon durchgezogen, sei es in der Automobilindustrie, in der Rüstungsbranche, wo ich war, oder eben auch in der Beratung. Ich war viele Jahre in der Beratung, also Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Transaktionen und aber auch Restrukturierung und Business Transformation. Also schon auch immer im unternehmerischen Kontext ging es um viele Transaktionen, Investitionen. Wo macht es Sinn, was zu investieren und wo macht es keinen Sinn? Und da eben Teil der größten Unternehmen in Europa damit begleitet, Finanzierungsinvestitionen durchzuführen oder zu gestalten. Genau, I guess that's me in a nutshell, in einer ganz, ganz kurzen Version. Und ansonsten werden wir im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich noch in weitere
Details. Ich wollte es gerade sagen, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen vertiefen. Also ich muss jetzt persönlich noch reinschmeißen, Jonas ist übrigens der Freund von mir, den ich immer anführe als den absoluten Guru, was die Finanzsachen angeht. Also unsere Gespräche über die Jahre waren auch für mich schon tatsächlich immer sehr erhellend. Also es geht eigentlich, es ist immer Value dabei. Also das ist...
Ich schicke dir dann demnächst einfach mal die Rechnung durch.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Nein. Wir haben uns heute tatsächlich für den Podcast entschieden, weil wir eben in unseren Gesprächen sehr oft thematisieren, wie einfach so die Grundbasics eigentlich nicht kommuniziert werden. Also ich sage jetzt mal einfach speziell in Deutschland, also in der Schule kriegst du davon nicht viel mit, ne, von Geldanlage, investieren etc. oder auch eben das richtige bisschen das Mindset zu bekommen, so was ist Geld, was kann ich damit machen, wie gehe ich am besten damit um, einfach um nicht irgendwie komplett überschuldet oder verzweifelt am Ende da zu sitzen. Ja, das ist unser Hauptbeweggrund für diesen Podcast. Deswegen, ich würde einfach mal wirklich an den Basics starten. Also wirklich, yes. wirklich bei Null. Na, was ich zum Beispiel sehr oft mitbekomme, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, über das Thema ist halt einfach die Sache, Thema Schulden. Mhm. Allein schon mal. Ne? Also die meisten sind schon mal, wenn es ums Investieren geht, behindert durch hier, ich habe Schulden, das heißt jetzt Haus etc., was aber viel schlimmer ist, Konsumschulden halt.
Mhm. Die schlimmste Art von Schulden.
Absolut.
Ja.
Absolut. Na, also ich bin, ich würde das mal reinschmeißen. Ich werde jetzt zum Beispiel bei mir im Tattoo-Geschäft immer mehr und mehr gefragt, ob ich zum Beispiel Klarna anbiete. Mhm. Na, Klarna-Ratenzahlung, ja. Oder PayPal-Rechnung, ne? So, wenn ich eben den Menschen eine PayPal-Rechnung als Geschäft schicken würde, wären die ja auch in der Lage, dann das bei PayPal abzustottern. Ja. Ja, zum exakt gleichen horrenden Zinssatz wie Klarna.
Gut, dass du das sagst, weil das wäre genau mein Punkt gewesen, dass eben das Problem für gewöhnlich bei Kreditkartenschulden oder anderen Konsumschulden ist ja für gewöhnlich, dass man außerirdische Zinssätze zahlt.
Ja,
wenn du selbst investierst, wahrscheinlich in sehr seltenen Jahren.
Richtig.
Tatsächlich ins Positive bekommen würdest.
Richtig.
Und die ja dann auch oft auf monatlicher Basis einfach berechnet werden. Und das ist natürlich dann Zinseszinseffekt in its finest.
Ja, im absoluten Negativen. Ne?
Ja.
Das ist eben die Sache. Ne? Und ich meine, das wäre ein Punkt, wo man, bevor wir weitergehen mit Investieren und wie, weil du musst ja erstmal, wenn du irgendwie auf den grünen Zweig kommen willst, musst du deine Schulden loswerden. Die du loswerden kannst. Oder sag ich mal, wie gesagt, ne, wenn man jetzt, gibt ja so manche Kredite, die man aufnehmen muss. Das geht halt auch nicht anders als jetzt, ne, Haus etc. Da kommen wir aber, gehen wir ja nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Mein Punkt da ist überhaupt erstmal zu realisieren, weswegen oder wofür man die Schulden hat. Also wirklich, für mich ist das Schlimmste Konsumschulden. Also das ist, der Satz stammt ja, also den hatte ich von dir und den finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn du irgendwie dir ein Luxusgut oder whatever leisten willst, wenn du es nicht zweimal Minimum bar einfach kaufen kannst, kannst du es dir theoretisch nicht leisten.
Korrekt.
Na?
Ohne dass es dich überhaupt beeinflussen würde.
Genau.
Ja. Ohne dass du jetzt sagst, okay, aber diesen Monat mit dem Essen wird es eng.
Dann, richtig.
Das zählt nicht.
Richtig,
das
genau.
Zählt nicht.
Genau. Und da ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, dass man sich halt verankert, für Luxusgüter macht man keine Schulden.
Richtig.
Wenn ich, also du spar dir das, wenn du dir, sei es jetzt egal, Tattoo, Uhr, whatever. Ne? Also wenn du das.
Eine der Sachen, die ich schon immer sehr beeindruckend finde, über die letzten paar Jahre, dass ja immer mehr Leute auch einfach ihren Urlaub finanzieren.
Oder sowas
das
zum Beispiel.
Das finde ich ja ganz, ganz krass. Da geht man in Urlaub und kann sich es eigentlich nicht leisten, dann finanziert man es. Also das ist für mich auch nur der absolute, das ist Konsumschulden. Und ich meine, das compoundet ja nur. Ich meine, wenn ich mir das dieses Jahr nicht leisten kann, dann zahle ich Schulden ab und dann kann ich es mir doch nächstes Jahr erst recht nicht leisten.
Und da ist halt die Falle, dass dann viele dann auch wiederum sagen so, okay, Kredit läuft ja bald aus, nehme ich gleich mal den nächsten auf für den nächsten Urlaub, bleiben wir mal bei dem Beispiel.
Ja.
Und das ist exakt, wenn du es so handhabst, bist du ja so, du bist sofort in diesem Hamsterrad drin.
Genau.
Du bist, also das ist das, was man ja wirklich als uraltdeutsch, blattdeutsch irgendwie Schuldenfalle. Das ist wirklich komplette Schuldenfalle.
Leider halt immer noch sehr, sehr viele sich nicht die Gesamtkosten eines solchen Kredits oder von Konsumschulden anschauen. Ich meine, Extrembeispiel, in den USA zum Beispiel haben ja ganz, ganz viele ihre Schulden aufgrund vom Studium. Und da passiert es dann ganz oft so, dass die halt eben mit dem Minimalsatz abbezahlen.
Oh ja, ich weiß.
Was das aber dann bedeutet, ist, dass die halt 10 Jahre abzahlen, aber dann hauptsächlich Zinsen tilgen.
Und mehr Schulden haben am Ende tatsächlich.
Dass eben fast nach 10 Jahren fast nichts von dem Gesamtkredit weg ist. Ich habe da vor ein paar Tagen was gehört. Da hat eine Dame $80,000 Schulden gehabt, hat 10 Jahre lang abgezahlt mit dem Minimumsatz und hatte dann $120,000 abgezahlt und hatte noch 67.000
Ich wollte es gerade sagen, das war knapp 70.000 hat die noch Restschuld gezahlt gehabt, obwohl die wirklich schon 120 rausgeballert hat, aber weil sie halt gerade so den Zinssatz bedient hat.
Ja, genau.
Na?
Also das ist ziemlich schlecht finanziell. Aber für mich kommt fängt das eigentlich immer schon sehr, sehr viel früher an. Und da werden wir nachher auch nochmal genauer drüber sprechen. Also ich glaube, wir werden nachher so die 9 bis 10 Schritte durchsprechen oder vielleicht auch in einer späteren Folge, je nachdem, wie es geschnitten wird, was jeder unserer Meinung nach tun sollte. Und einer der ersten Punkte ist für mich Budgeting.
Ja.
Erstmal verstehen, wo geht denn mein Geld überhaupt hin? Weil jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns oder der es jetzt anhört, weiß genau, wie viel er im Monat für Transport, Lebensmittel und anderes Zeug ausgibt.
Handy, das Abo hier überall.
Internet, ja. All die Sachen. Also ich meine, klar, jeder hat diese Ausgaben, aber sich das mal vor Augen führen und zu schauen, boah, ich habe jetzt diesen Monat 400 Euro für Essen gehen ausgegeben. Ist das eine gute Investition oder sollte ich das doch lieber mal überdenken? Naja, gut. Eine Redewendung, die ich immer sehr mag, ist only what gets measured gets managed. Also wenn ich was nicht messe, dann kann ich es auch nicht managen.
Das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist
genau. Und ich meine, das reicht ja so basic. Da würde ich auch einfach, also ich springe zwar schon ein bisschen vor, aber
alles gut.
Jeder kann ein Excel-Sheet aufmachen oder hey, im Zweifelsfall ein Stück Papier hernehmen und mal einen Überblick schreiben.
Ich wollte es gerade sagen, also ich bin ja wirklich so ein Mensch. Ich meine, ich schaffe, wo es geht, für die Effizienz digital, aber eben. Ich bin ja ein Mensch, jeder, der mich kennt, weiß, ob meiner Vorliebe für Füller und Schreibgeräte. Ich mache das tatsächlich auch per Hand. Also ich habe wirklich, ich mache mit diesen Notizen auch Ausgaben etc. den Monat. Ich mache das per Hand. Der Riesenvorteil ist, finde ich, wenn man es per Hand im Übrigen macht, man verinnerlicht sich doch nochmal, also man führt sich noch besser vor Augen, meiner Meinung nach.
Ja.
Also ob man das... Either way, Hauptsache man macht's.
Ja.
Also ich finde dieses alles, was ich messen kann, kann ich halt auch managen, finde ich einen sehr, sehr guten Satz. Also das finde ich einen sehr guten Ansatz.
Ja, auf jeden Fall. Und dann von meiner Seite noch, also du hattest schon angesprochen, so dieser Mangel an finanzieller Bildung ist, glaube ich, einer der größten Probleme, die wir eigentlich jedes Land, glaube ich, heutzutage hat. Ich finde es immer noch sehr, sehr absurd, dass es sehr wenig thematisiert wird im Bildungssystem. Aber vielen ist ja gar nicht bewusst, was es bedeutet, wenn man ständig 0 auf 0 lebt oder sogar in die Schulden geht, was die Langzeitfolgen davon sind. Oder so auch diese Basics unterscheiden zwischen etwas sparen und investieren oder einem Asset und einer Liability. Also so diese ganz, ganz simplen Basics, ich denke...
Für jemanden, der die englischen Begriffe jetzt noch nicht gehört hat, willst du das mal schnell reinschmeißen? Also
klar,
was ein Asset und was eine Liability ist.
Genau, also ganz, ganz simpel gesagt, ein Asset ist irgendwas, das ich kaufe, das mir mehr Geld erzeugt. Also ich gebe Geld aus für irgendetwas. Zum Beispiel ich kaufe eine Eigentumswohnung, die ich vermiete. Ich
wollte gerade sagen,
die Vermietung. Und dann geht danach Geld in meine Tasche, im Idealfall. Wobei Immobilien inzwischen auch sehr, sehr schwierig sind. Also ich persönlich investiere nicht in Immobilien aktuell, weil mir da viel zu viel Risiko involviert ist. Und gerade in Deutschland die Rendite tatsächlich daran viel zu gering ist. Und die Möglichkeiten, Investitionen zu leveragen, sehr viel mehr limitiert sind als zum Beispiel in England oder in den USA.
Mhm.
Und dann eine Liability ist im Prinzip, ich kaufe was und es zieht mir immer mehr Geld aus der Tasche.
Mhm.
Zum Beispiel auch, wenn es viele nicht hören wollen oder viele davon einen anderen Eindruck haben, ein Haus, das ich kaufe und in dem ich selber wohne.
Wenn wir schon beim Thema Immobilien sind.
Mit meiner Familie.
Ja.
Das ist eine Liability und kein Asset. Weil das kaufe ich und ja, theoretisch, das steigt hoffentlich im Wert über viele, viele Jahre, solange unsere Bevölkerung weiter wächst.
Richtig.
Erstes Fragezeichen für mich. Dann muss ich aber da ständig Geld reinstecken für Instandhaltung, Grundsteuern, Versicherungen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kaufe dieses Einfamilienhaus, in dem ich mit meiner Familie wohne und muss aber ständig mehr Geld reinstecken, also Liability. Weil immer mehr Geld verschlungen wird und kein Geld zu mir zurückkommt. Ja, das so würde ich mal ganz simpel die zwei Begriffe definieren.
Ja, aber ist auch sehr anschaulich, tatsächlich. Ist auch immer das im Übrigen, was ich auch immer sage, wenn es um das Thema Hauskauf geht. Also wenn ich jetzt das Geld über hätte, mir ein Haus zu kaufen, ich würde es kaufen und vermieten. Eben. Und nicht selbst drin wohnen, genau aus dem Grund. Ja. Weil dann.
Also, Disclaimer, meine Meinung. Für mich haben Immobilien aktuell viel zu viel Risiko aus mehreren Gründen. Da sind so viele Fragezeichen aktuell im Hintergrund von einer Immobilie. Was passiert mit energetischer Sanierung? Welche Grundauflagen kommen da vom Staat? Wer finanziert das und wie? Und wenn ich heute einen Kredit aufnehmen muss, um eine Immobilie zu kaufen und den Kredit abzahlen muss und auf einmal kommt da was und wir wissen alle, es wird energetische Sanierung kommen, und ich muss dann aber nochmal 40.000 aufnehmen, um energetisch zu sanieren, ob das jetzt Isolierung ist oder ob das eine neue Heizung ist oder was auch immer es sein mag, und ich das wirklich als Geldanlage habe, dann funktioniert mein Investment Case nicht mehr. 100% nicht mehr. Der ist wahrscheinlich jetzt so schon schwierig genug, weil die Mieten in Deutschland im Verhältnis zu den Kaufpreisen sehr niedrig sind. Im Verhältnis zu zum Beispiel, wie gesagt, anderen Ländern. Das ist für mich einfach ein unglaubliches Risiko. Hohe Kosten, schwierige Liquidität. Eine ETF oder eine Aktie kann ich in einer Sekunde verkauft haben, aber ein Haus,
richtig,
schwierig.
Und meistens ist es ja nicht. Meistens ist es ja dann genau zu dem Zeitpunkt, mit dem man, also die meisten sind ja dann gezwungen, zu einem Zeitpunkt das Haus zu verkaufen, wo generell die Käuferschar nicht ganz so.
Ja, man hat es ja die letzten Jahre schon reichlich gesehen, als auf einmal die Zinsen nach oben gegangen sind und sich dann viele Leute, die sich eine Immobilie gekauft haben, die finanziert haben mit damals 1 bis 2% Zinsen oder sagen wir mal 2 bis 3% Zinsen, die dann jetzt in den letzten 2-3 Jahren in Refinanzierung reingerannt sind und auf einmal hat sich ihre monatliche Rate verdoppelt oder verdreifacht. Und dann hast du halt ganz schnell das Problem, dann können sich das viele nicht mehr leisten und müssen ihr Haus verkaufen. Und das passiert bei ganz vielen. Und deswegen sind die Preise vielleicht gerade nicht mega gut und so weiter und so fort.
Aber und schwuppdiwupp platzt die Blase und alles ist
genug, wieder down. Genug Immobilien-Trash.
Ja, nee, aber ist
nur eine Meinung.
Ja, alles gut, aber das ist ja fand ich jetzt tatsächlich ein sehr gutes Thema direkt mal, weil es A, etwas ist, das ist so eine der Sachen, die meisten Leute ja beschäftigt. Ja. Ne? Oder sag mal, das ist so eins der ersten Dinge, wo dann Leute sagen, hier, das will ich, ne? Ja. Oder da würde ich rein investieren. Und ich würde da dementsprechend da jetzt auch wirklich mal anfangen mit dem, was du am Anfang eben reingeschmissen hast, Budgeting. Mhm. Also erstmal gucken, na, was kommt rein, was verdiene ich, was geht generell jetzt gerade schon raus an Verpflichtungen und was bleibt danach übrig und was kann ich damit machen.
Ja.
Na, also.
Und dann eben auch, also das ist das eine, das ist erstmal die Erfassung der Ist-Situation sozusagen.
Genau.
Was ist zu den letzten 1, 2, 3 Monaten passiert? Ich finde, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt innerhalb von diesem Budgeting ist für mich dann zu sagen, okay, Moment mal, das ist jetzt die Ist-Situation, die Soll-Situation sollte aber anders aussehen. Vielleicht habe ich jetzt gerade rausgefunden, das ist mir völlig nicht klar, weil ich habe es vorhin als Beispiel genommen. Für mich war es so, also ich lebe in England, und als ich nach England nach meinem Master zurückgegangen bin und dann in der großen Stadt gelebt habe, dann lebt man halt so und geht essen und was weiß ich. Und dann habe ich mal einen Monat gehabt, ganz am Anfang, wo ich 600 Pfund ausgegeben habe für Essen. Für Essen in Form von Restaurant, Sachen bestellen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann angeschaut und dachte mir so, au backe. Also damit war ich nicht einverstanden und habe mir dann eben gesagt, okay, budgeting, in den folgenden Monaten nicht mehr als 200 Pfund für Essen auswärts ausgeben. Mhm. Und das ist für mich der absolut notwendige zweite Schritt. Und dann das entsprechend natürlich so machen, dass man sich selber daran hält. Und eine Möglichkeit, das noch zu verstärken, ist zum Beispiel, dass man eine weitere Person involviert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich merke, ich gebe zu viel Geld aus in meiner Ist-Situation, ich habe jetzt hier ein Budget, aber es fällt mir extrem schwierig, mich selber mein eigenes Budget zu halten, dann kann ich vielleicht mit einem sehr nahen Freund oder einem Partner darüber sprechen und sagen, guck mal, das ist mein Budget, ich möchte, dass du mich dagegen nicht kontrollieren, das ist der falsche Wort, aber schaust, dass ich mich daran halte. Und wenn ich mich nicht daran halte, zu sagen, okay, Achtung, du hast jetzt gerade hier viel zu viel ausgegeben, vielleicht musst du es dann von irgendwo anders wegschneiden.
Du kannst das, du kannst das ja im allerschlimmsten Fall, kannst du dich ja tatsächlich sogar von der Bank beschränken lassen. Du kannst ja sogar
ein
EC-Kartenlimit geben das, lassen, ne, etc.
Aber das beschränkt ja nicht, wofür du es ausgibst.
Das ist wahr. Das ist wahr.
So,
ja. Das ist wahr. Aber ihr wisst, oder du, ihr, ne, alle hier, ihr wisst, was ich meine. Also das,
Möglichkeiten gibt es viele.
Da gibt es, richtig. Ne? Wenn man seine Ist-Situation hat, wir gehen jetzt auch einfach mal davon weg, nehmen jetzt einfach den Fall von vorn, man hat Schulden, man hat Konsumschulden. Also vordergründig, bevor man überhaupt den Gedanken in den Kopf nimmt, sich irgendetwas konsumtechnisch, luxustechnisch, whatever zu leisten, Priorität Nummer 1 hat immer erstmal die Altlasten loswerden. Also erstmal jegliche Schulden loswerden.
Das ja, ist ich würde ihm vielleicht noch ein, zwei Sachen vorstellen. Also Schulden loswerden im Kontext weiteren Konsumausgaben und Konsumausgaben.
Ich rede auch von Konsumschulden.
Ja,
also ich rede jetzt nicht von einem Haus oder so, sondern von Konsumschulden.
Generell, denn auch würde ich damit anfangen, erstmal, egal wo man jetzt gerade ist, nachdem man seine Situation erkannt hat, 1.000 Euro auf die Seite zu legen.
Mhm.
Warum? Weil es bringt nichts, wenn ich dann hergehe und sage, okay, guck mal, ich habe jetzt hier Schulden, 5.000 Euro und jeden Cent, den ich am Ende vom Monat übrig habe, und das ist noch eine andere Sache, aber den ich am Ende vom Monat übrig habe, zahle ich meine Schulden zurück, jetzt geht deine Waschmaschine kaputt. Oder dein
das
Auto.
Stimmt, ja.
Oder dein Auto braucht eine Reparatur. Wenn ich dann nicht einen kleinen Notgroschen auf der Hand habe, wo ich die Sachen damit bestreiten kann, dann bin ich ganz schnell in weiteren Schulden drin, weil ich einen Kredit aufnehmen muss für irgendeine Kleinigkeit. Ja? Also deswegen würde ich den Punkt noch vorschieben tatsächlich. Ja. Irgendwie mal so 1.000, vielleicht 1.500 Euro einfach bar auf der Seite zu haben. Nicht bar, aber
liquide halt zu
haben für kleine Notfälle.
Mhm.
Und dann wäre für mich natürlich der nächste Schritt tatsächlich educate yourself. Also wirklich das ist ganz einfach am Ende für mich. Man kann niemandem irgendwas glauben heutzutage, außer sich selbst. Und wenn man selber nicht die Arbeit reinsteckt, um mal irgendwie, und das ist gar nicht so viel Arbeit. Die Basics sind so simpel, irgendwie zu verstehen, wie ein Zinseszinseffekt funktioniert oder was er bedeutet und was der bedeutet im Kontext von Zeit. Und sich da einfach mal hinsetzen und ich sage jetzt einfach mal, 3 Bücher lesen. 3 Bücher über Finanzen und Investieren.
Richtig.
Wenn man das gemacht hat, dann hat man so viel Grundlagenwissen. Man versteht wahrscheinlich mehr als 90-95% der Bevölkerung von Investieren. Und wenn man die 3 Bücher gelesen hat und verstanden hat, was man gelesen hat, dann sollte man eigentlich auch in dem Punkt sein, dass man keine Angst oder Zweifel mehr hat zu investieren. Und das ist, denke ich, für mich was ganz Wichtiges, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn es um Finanzen geht, dass es ganz, ganz viele einfach eine schreckliche Angst davor haben. Sagen, ich kann ja das ganze Geld verlieren und so weiter und so fort. Und ganz oft, meiner Meinung nach, ist das getrieben von Unwissenheit.
Ich wollte gerade sagen, es ist Unwissen im Endeffekt.
Unwissenheit. Und jeder, also niemand macht irgendwas, was man nicht weiß. Ist ja klar, vor allem nicht, wenn es ums Geld geht. Aber das ist für mich absolut key. Und dass man sich nicht darauf verlässt, dass man
kann
zu einem Bankberater
kann ich geht. Kann ich jetzt an meiner lauten Dampfe ziehen? Ich habe vorhin noch gesagt, wenn ich an meiner lauten Dampfe ziehen will, schmeiße ich einfach das Wort Bankberater mal ein. Damit nämlich Jonas automatisch immer lauter, wenn das Wort fällt.
Aber ich kann
immer die richtige Dampfe in die Hand. Fahrwort.
Also ja, den Punkt, den ich machen will, ist, man kann sich nicht auf Dritte verlassen.
Darf ich schnell was reinschmeißen?
Bitte.
Entschuldige. Eben, weil du es mit den auf Dritte verlassen. Die Sache ist die, größtenteils, wenn du dir irgendwo jemanden dazu holst, sei es jetzt ein geliebter Bankberater zum Beispiel, es ist halt sehr, sehr schwer. Deswegen educate yourself ist ganz, ganz wichtig. Es ist 90%, über 90%. Entweder, wenn die irgendwas verkaufen wollen, mehr aus dem eigenen Nutzen heraus.
Klar.
Sei es Provision, etc., ja. Bla, bla. Oder, wie man, das können wir ja mal später noch thematisieren in einer anderen Folge, so diese ganzen Abzocksachen, sage ich mal, was jetzt auch hier mit so Krypto läuft, ne? Diese Schneeballsysteme.
Vielleicht auch da nochmal eine ganz, ganz grundlegende Geschichte. Investieren ist a long-term game.
Exakt.
Also, vielleicht haben wir davor noch ein paar dieser Punkte ein bisschen übersprungen, aber warum ist denn Investieren überhaupt wichtig für jeden? Und wenn ich schon immer so Sachen höre wie, ja, investieren ist für die Reichen, nee, ist es nicht. Also man muss es so sagen, nicht investieren ist für die Armen, ja, aber investieren ist für jeden. Und warum ist das für Leute, die nicht reich sind, umso wichtiger? Aus meiner Sicht, ich glaube, wir wissen alle inzwischen, dass wir ein riesiges, gigantisches Rentenloch haben in Deutschland.
Richtig.
Und keiner so eine richtige Antwort dazu hat. Und man jetzt da irgendwie, ja, Aktienrente und so weiter. Aber wenn man sich mal anschaut, wie wenig das ist, was Deutschland da aktuell drin hat, ist lächerlich. Dann wird es auf einmal ganz, ganz eng. Ja, wenn wir eine geringe Rente kriegen und bis 70 arbeiten und vielleicht haben ein paar noch den Luxus, eine betriebliche Rente zu haben, aber es wird im Zweifelsfall nicht mal zwischen betrieblicher Rente und gesetzlicher Rente reichen. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, was jemand verdient. Wenn jemand einfach jetzt einen Job hat, der vielleicht einfach nicht so viel zahlt, ja, ich denke immer an unsere Pflegekräfte,
richtig,
zum Beispiel, ja. Dann kann man so viel arbeiten, wie man will, aber man kriegt halt trotzdem nur eine nicht so üppige Rente. Und deswegen ist es für jeden von uns essentiell, selbst zu investieren und das über den möglichst langen Zeitraum zu machen.
Richtig. Also nur damit für den Fall, manche sind jetzt gerade vielleicht kurz verwirrt, warum wir jetzt direkt auf das Long-Term gekommen sind. Da war die Initialzündung jetzt für Jonas die Sache, dass ich das mit diesen Schneeballsystem-Dingern reingeschmissen habe. Also alles, was euch verspricht, dass ihr gefühlt von heute auf morgen mit 100 Euro Millionär werdet, mit hier whatever Hintergrundwährungen etc. Also ich krieg die Krise, wenn ich die Worte nur schon höre oder aussprechen muss. Jonas läuft hier gerade schon rot an. Ich kann die große Dampfe wieder nehmen. Also deswegen ist Jonas da gerade auf das Langfristige gekommen. Alles, wirklich merkt euch das. Alles, was euch verspricht, mit minimalstem Einsatz in kürzester Zeit. Wenn etwas zu schön klingt, als dass es wahr sein könnte, ist es auch nicht wahr.
Ja.
Also ganz einfach. Ihr werdet nicht mit 100 Euro im Monat übermorgen Hashtag ich bin bald Millionär.
Ja.
Werdet ihr nicht. Das ist, deswegen ist da
Jonas. Und da gibt es auch noch eine ganz, ganz einfache Korrelation, die überall wahr ist. Risiko und Ertrag haben eine ganz, ganz klare Relation zueinander. Ja. Nur wenn ich extrem hohes Risiko eingehe, kann ich extrem hohe Erträge einbringen. Und dieses Risiko im Normalfall ist halt der Verlust meines Einsatzes oder Schlimmerem. Also in dem Fall, genau, also es muss immer ein Long-Term-Game sein und ihr müsst euch das Ganze auf einem Horizont von 30 bis 40 Jahren anschauen. Ich meine, wenn heute ein 30-Jähriger anfängt, ernsthaft zu investieren, ja, du hast 40 Jahre Zeit, weil du glaubst nicht, dass ein heute 30-Jähriger noch mit 67 in Rente geht in
Deutschland. Richtig.
Also, Pustekuchen.
Ich bin selbstständig, ich bin sowieso bis 90 am Öckel.
So, also, und deswegen, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und da gibt's eigentlich auch noch eine ganz, ganz wichtige Regel, und die ist für mich immer, time in the market goes over timing the market. Das heißt im Prinzip, es ist immer das Allerwichtigste, dass ihr so früh wie möglich anfangt. Spielt auch gar keine Rolle mit wie viel oder wenig Geld. Aber umso länger ihr im Markt seid, umso länger könnt ihr vom Zinseszins
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zinseszinseffekt ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Und vielleicht um den ganz rudimentär zu erklären, ein Zinseszinseffekt ist im Prinzip der Compounding Effect, so jetzt bin ich wieder Englisch, du musst da aushelfen, aber Compounding Effekt von Wachstum im Finanzmarkt. Und das ganz einfaches Zahlenbeispiel, wenn 100 Euro um 10% wachsen, dann habe ich im nächsten Jahr 110 Euro. Wenn aber dann diese 110 Euro exakt um 10% wachsen, dann sind es halt nicht mehr 10 Euro, sondern mehr. Und das compoundet jedes Jahr. Und jedes Jahr ist quasi deine Base, um die sich der Wert erhöht, höher.
Exponentiell.
Exponentiell.
Das ist ein exponentielles Zinseszinseffekt, ist ein exponentielles Wachstum. Deswegen ist es eben so wichtig, auf Zeit zu gehen.
Richtig.
Also wirklich auf Zeit. Da im Übrigen zum Beispiel, wenn ihr, viele von euch haben sich jetzt, jetzt kann ich wieder meine große Dampfe nehmen, von so manchen Versicherungsberater oder Bankberater eine Lebensversicherung zum Beispiel geben lassen. Guckt mal da rein, in was, das sind Fonds. Die Hälfte, also ein Großteil geht in ETFs rein. Na? Also das ist genau das Prinzip, mit dem die arbeiten. Na, ich habe zum Beispiel auch einen, ich sage jetzt die Versicherungsgesellschaft nicht, ich habe auch einen mal abgeschlossen vor Jahren. Das geht in zwei ETFs rein. Tatsächlich muss ich jetzt sagen, nachdem ich mich mit dem ganzen Thema ja auch befasst hatte, ich persönlich, privat, investiere in bessere ETFs als diese Versicherung.
Und was sehr viel schwieriger oder sehr viel das größere Problem bei Versicherungen ist, dass die einen riesigen Teil davon nehmen. Mit jeder Einzahlung, die du da machst, nehmen die ja eine Verwaltungsgebühr oder was auch immer. Und diese Gebühr unterliegt genauso dem Zinseszinseffekt. Also selbst wenn die bei jeder Einzahlung nur 2% wegnehmen, über 40 Jahre sind das halt, was weiß ich, wie viele Hunderte oder sogar Tausende Prozent. Weil sich das ja auch durch den Zinseszins, ich meine, das sind ja nur negative Opportunitätskosten sozusagen.
Richtig.
Also da ganz, ganz wild. Muss man sich wirklich alles ganz genau anschauen. Und dann vielleicht auch nochmal eine Rule of Thumb.
Mhm. Daumenregel.
Ist für mich auch immer noch so, investier nicht in Sachen, die du nicht zu 100% verstehst.
Richtig.
Und das ist vielleicht bei mir auch Teil der Immobilien, meiner Einstellung gegenüber der Immobilien. Mhm. Ja, ich habe mich da vielleicht einfach noch gar nie so stark damit befasst, aber meine Einschätzung ist die ich eben schon geschildert habe. Und einer der Vorteile dann natürlich ist, wenn wir jetzt auch mal dran denken, warum ETFs, also ETFs ist ja eigentlich nur ein Indexfonds, der einen kompletten Index abbildet sozusagen. Also es ist eine sehr, sehr einfache ein einfaches Tool. Und warum ist das einfach und für jeden einfach zu nutzen, ist, weil du brauchst dich nicht groß informieren, du brauchst keine 3 Stunden am Tag, wo du nur Finanznachrichten liest oder sonst irgendwas. Dann haben ETFs auch noch unglaublich niedrige laufende Kosten im Verhältnis zu gemanagten Fonds zum Beispiel.
Richtig.
Und dann wieder, wie erwähnt, auch die Kosten eines Fonds oder einer Aktie oder einem was auch immer, compounden auch über die Jahre zum Positiven oder zum Negativen. Deswegen ist das auf jeden Fall das Tool, was man nutzen sollte, meiner Meinung nach. Und vielleicht ist auch immer noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn Leute immer sagen, Einzelaktien kaufen, ich habe eine ganz einfache Meinung dazu, denn wenn man sich mal anschaut, was professionelle, institutionelle Investoren machen, die machen vielleicht ein Stockpicking, also die nehmen eine einzelne Aktie, wie jetzt ein Warren Buffett, aber das ist deren Job.
Richtig.
Die machen nichts anderes.
Das ist 24/7.
So, und wenn man sich das mal anschaut, die absolute Mehrzahl der Fonds, gemanagte Fonds, wo ein professioneller Investor Einzelaktien zusammenkauft, schaffen es nicht, den Gesamtmarkt oder den Index, den ein ETF abbildet, zu schlagen. Schaffen es nicht oder langfristig zu schlagen. Klar, einzelne Jahre schaffen sie das mal, vielleicht per Zufall. Mhm. Aber 99% der gemanagten Fonds schaffen es nicht, über lange Zeiträume hinweg den Indexfonds zu schlagen. Und wer ist denn dann, kann denn so größten wahnsinnig sein, dass ich habe einen eigenen Job, und dann auch noch ein Investor zu sein, zu sagen, oh ja, die Aktie, das ist die Aktie, die ich brauche und die Aktie, Nee.
Und dann am besten einmal in der Mittagspause reingucken oder abends vorm Abendessen. Ja, das
funktioniert nicht. Funktioniert nee. Nicht. Genau. Und ja, ich habe auch noch eine ganz, ganz interessante Zahl hier. Ich hatte gerade vorhin erwähnt, time in the market always goes over timing the market. Mhm. Und bin eigentlich nur auf die Time, also die Dauer im Markt eingegangen. Was aber das Timing the market bedeutet, ist im Prinzip, es gibt viele Leute, die denken, es funktioniert zu sehen, ah ja, der Markt geht jetzt gerade nach oben oder nach unten und dann verkaufe ich oder kaufe ich eben mehr oder weniger Aktien. Und da gibt es ganz, ganz super Studien und ich meine, das sind nur Zahlen und Statistik, also lügt nicht, dass Timing the market, also den Markt zu timen, zu sagen, ah ja, da jetzt ist es richtig gut, ja. Zum Kaufen oder richtig gut zum Verkaufen, funktioniert nicht. Weil du hast keine Ahnung, was der Markt macht.
Das Glücksspiel.
Und genau, das ist ein reines Glücksspiel. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Zahl. Da hat die Bank of America seit 1930 den gesamten Markt angeschaut und haben rausgefunden, dass wenn man nur bei den 10 besten Tagen in jeder Dekade nicht im Markt war, weil man gerade alles verkauft hat. Und oft ist es ja so, wenn ein Marktcrash erfolgt, dann ist ziemlich schnell nach dem Crash, also wo alles nach unten geht, kommt auch der absolut stärkste Tag ist immer da, ziemlich zeitnah am Crash dran. Und die haben eben sich das angeschaut, haben gesehen und haben herausgefunden, dass wenn man nur die 10 besten Tage in jeder Dekade nicht im Markt war, dann hat man statt 14.962% Rendite, nur 91%
Rendite. Wenn diese 10 Tage fehlen.
Wenn diese 10 Tage pro Dekade fehlen, ist der Unterschied zwischen fast 15.000% und 91%. Und also, das ist mein Totschlagargument für jeder, der sagt, ah ja, Market Timing und oh, jetzt verkaufe ich hier, das ist richtig gut. Oder jetzt kaufe ich ein. Nee, funktioniert nicht. Und was heißt das im Umkehrschluss?
Long term
und egal was der Markt macht, ihr kauft jeden Monat eure Aktien / ETFs. ETFs, nicht Aktien.
Ja, muss gerade sagen, ETFs. Genau,
genau. Naja, Aktien, also es ist so der dritte, fünfte, sechste, zehnte, hundertste Schritt. Also genau, wenn ich ein stabiles ETF-Portfolio habe, klar kann ich mal ein paar Aktien kaufen, aber es muss halt eben klar sein, dass es Glücksspiel ist.
Exakt, das wollte ich gerade reinschmeißen.
Aktien ist.
Und da muss man ja auch eben reinschmeißen bei dem Thema, wenn man jetzt eben kein Großinvestor ist, bei ETFs ist eben die Sache, es kann ja auch immer mal ein Notfall sein, man muss mal wirklich an das Geld ran, da kommt ihr sehr problemlos bei ETFs, könnt ihr euch das auch wieder auszahlen lassen.
Jederzeit.
Und aber was ich halt meine, ist auch eigentlich so gut wie nie mit irgendeinem großartigen Verlust. Wenn du jetzt halt natürlich irgendwie, was weiß ich, 5.000 Euro in eine Aktie gepackt hast, die gerade komplett am Arsch ist, 30% unten und du brauchst deine Kohle, dann machst du halt Verlust.
Vielleicht ist da auch nochmal interessant zu sagen, dass eine Aktie ist ein Unternehmensanteil an einem einzigen Unternehmen und ein ETF ist immer eine Zusammensetzung von ganz, ganz vielen Unternehmen.
Das ist ja gewaltig.
So, richtig.
Die und großen ETFs,
ja. Nur um das ganz simpel zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mal pleite geht, ist realistisch. Also wenn ich jetzt nur ein Kodak gekauft habe vor einigen Jahren, dann ist das Geld jetzt futsch. Ja, oder jeder weiß, es gibt große Unternehmen und Größe schützt nicht vor Pleite. Das sollte auch inzwischen jeder wissen. Dann ist die Chance, dass das weg ist, ist da. Aber wie hoch ist denn die Chance, dass auf einmal die 10.000 Unternehmen, die in einem Indexfonds abgebildet werden, alle pleite gehen.
Ich sag, immer das, was ich sage, wenn ein ETF mal wirklich auf Bodenhöhe rauscht, brauchst du dir um die Kohle auch keinen Kopf mehr machen. Weil dann haben wir weltwirtschaftlich ganz andere Probleme. Ne? Also da können wir auch rausgehen mit der Essen jagen.
Aber da ist auch ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den, aber das muss jeder selber verstehen, durch eigene finanzielle Bildung und Bücher lesen und Videos anschauen auf YouTube, da gibt es so viele Sources. Aber du verlierst erst Geld in dem Moment, wo du die Aktie verkaufst.
Exakt.
Aktie, ich sage immer Aktie, sorry, ETF. Ja. In dem Moment, wo du einen ETF kaufst und der aktuelle Marktwert rauscht nach unten, hast du nichts verloren. Null, solange du einfach gar nichts machst.
Halten.
Halten, genau. Einfach vergessen. Und da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, dass man da nicht nervös wird und sagt, oh nee, jetzt verkaufe ich. Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Das sind Panikverkäufe, ja. Das, wenn sie in Masse passieren, die so einen Markt crashen lassen.
Ja, aber das ist so simpel. Du kannst im Prinzip kein Geld verlieren, solange du einfach gar nichts machst. Kaufen. Ja.
Da ist wichtig,
kaufen und nichts verkaufen.
Da ist wichtig, das ist ein Punkt, den ihr euch bitte gerne ganz fest notiert oder im Kopf auch
am besten
festsetzt.
Am besten tätowieren.
Ja, genau.
Am besten ich kenne da jemanden.
Nein, eben wenn ihr investiert, das ist immer, so sehe ich das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer mit Geld, das ich für mich erstmal abgeschrieben habe. Geld, das ich nicht gerade direkt schon, wenn morgen es nicht reicht, beim Einkaufen schon wieder brauche, sondern deswegen hatten wir es ganz am Anfang darüber wirklich den Ist- und Soll-Zustand. Was Budget. Bleibt, ne? Budget eben, was bleibt über? Wenn ihr etwas investiert, nicht euren letzten Cent, sondern das, was ihr auch problemlos, wir nehmen mal eine normale Hausnummer, 100 Euro, sage ich mal, ist für jeden, der arbeiten geht, realistisch einfach zur Seite zu legen im Monat. Wenn ihr einfach 100 Euro, boom, jeden Monat in den ETF rein, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Also
was denkst du denn, wenn man 100 Euro jeden Monat anlegt, mit 8% über 40 Jahre, wo kommt man da raus? Ich habe die Zahl vor mir.
Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast einen Laptop vor dir mit deinem Calculator hier. <hey. lacht> erleuchte er mich.
Genau, also wenn ich nur 100 Euro jeden Monat investiere in einen ETF, der 8% Rendite bringt, und das ist nicht absurd, 8 bis 10% ist, was der Markt in den letzten 50 Jahren im Schnitt jährlich gebracht hat, dann habe ich nach 40 Jahren bei 100 Euro im Monat 324.000 Euro auf der Hand. Und das viel beeindruckendere ist für mich, dass ich in den 40 Jahren nur 48.000 Euro eingezahlt habe.
Und da kommt der
Zinseszinseffekt. So, und jetzt, genau, ist das der Punkt. Der Zinseszinseffekt bringt mir 276.000 Euro in diesem Beispiel.
Also mal nur noch mal zum Mitschreiben. 40 Jahre lang 100 Euro jeden Monat. Haben wir eingezahlt, reell, wie viel?
48.000.
Gewinn durch den Zinseszinseffekt on top da drauf?
276.000. Also insgesamt habe ich dann 324.000 Euro. Für 100 Euro im Monat, die ich dann zur Rente verfügbar habe.
Richtig.
Und dann, um nochmal den Zinseszins und wie der sich über die Jahre hinweg verändert, zu zeigen. Im ersten Jahr verdiene ich nur 50 Euro vom Zins im ersten Jahr. Aber im letzten Jahr, also im 40. Jahr, 24.000.
Also Zinseszinseffekt ist etwas, das muss wirklich, dessen müsst ihr euch wirklich bewusst sein.
Und man muss sich das auch mal grafisch einfach mal anschauen. Großer Tipp. Wir haben natürlich leider kein Affiliate-Link. Scheiße.
Also
Calculator.net. Das ist einer, da gehe ich immer drauf, da bin ich täglich drauf. Und einfach mal mit den Zahlen rumspielen. Startpreis eingeben, eine Dauer und eine Prozentzahl von der Rendite. Und dann sieht man, da gibt es auch wunderschöne Graphen dann, wo man dann sieht, wie unfassbar, unglaublich stark und hoch dieser Zinseszinseffekt.
Also ich pack euch jegliche Seiten, Links etc., die wir hier zur Sprache bringen oder auch vielleicht Bücher oder so, packe ich euch hier in die Links. Das findet ihr als Markierung auf jeden Fall. Genau. Aber ja, das ist tatsächlich eine sehr geile Seite. Also die ist wirklich sehr nützlich, wenn ihr euch das mal vor Augen führen wollt. Weil wie gesagt, also das ist so für mich ein Dreh- und Angelpunkt der ersten Folge ist tatsächlich also wirklich Zinseszinseffekt. Es ist das ist das dermaßen unterschätzteste, ich nenne es jetzt mal Tool, das es überhaupt gibt.
Das jedem zur Verfügung steht. Jedem.
Richtig.
Und ich habe auch immer noch ein zweites Beispiel, genau selbe Annahme, 40 Jahre, 8% oder waren es 7%? Lass mich mal kurz schauen. ich glaube, es waren 7%, wie wir zur Million kommen.
Mensch, da haben sie sich aber wieder schlecht vorbereitet hier, ne? Also jetzt muss er erstmal noch suchen hier, also das ist... Mein
Gott. Nee, es sind 7%. Ich kenne noch meine Zahlen. Nee, also wenn man über 40 Jahre mit 7%, also sogar mit weniger, als wir gerade gerechnet haben, also das ist eine konservative Annahme, 7% Renditen, sagen, ja. Über 40 Jahre investiert, was glaubst du, was du im Monat einzahlen musst, um die Million zu knacken? 1 Million. 400 Euro. 405 Euro im Monat. 405 Euro im Monat wert machen dich zum Millionär. Zur Rente.
Geil.
Geil.
Und ich sag geil, weil halt absolut realistisch.
Genau. Ja,
das ist halt
wirklich eine
realistische Zahl.
Wieder denselben Vergleich. Dann hat man nicht mal 200.000 Euro selber eingezahlt und über 800.000 Euro Zinseszinseffekt. Ja. Also ich krieg das Vierfache von dem, was ich eingezahlt habe, geschenkt. Für das, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe dafür nicht gearbeitet. Nichts. Also das ist, glaube ich, was jeder sich einfach mal auf die Webseite gehen, mal sich den Graphen anschaut. Und
Zinseszinseffekt ist das mächtigste Tool. Leider halt auch natürlich im Negativen, wie wir es vorhin angesprochen haben.
Ja.
Mit Schulden, hohen Zinsen. Na, aber Zinseszinseffekt ist wirklich das mächtigste überhaupt. Also das... Genau. Ist Wahnsinn. Also exponentielles Wachstum,
ja,
ist brutal.
Tippitoppi. Wollen wir vielleicht mal nochmal zu unserem, wir hatten ja schon mal angefangen, so ein paar, was würden wir so als erster, zweiter, dritter Schritt machen? Wollen wir da nochmal zurückspringen?
Ich wollte gerade sagen, das ist perfekt. Wir haben jetzt mal das Ganze, sage ich mal, sehr, sehr gut im Großen angerissen. Also wirklich von Schulden etc.
Haus. Ich hätte noch einen Punkt, der vielleicht wichtig wäre.
Kommt ein Bankberater dann vor? Kann ich ja zu meiner Dampfe greifen?
Nein, okay, aber es ist ein kurzer Punkt.
Okay.
Auch noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und interessant ist, dass auf Kapitalerträge, also tatsächlich Gewinne, die ich auf ETFs zum Beispiel mache, weniger Steuern zahle als auf mein Gehalt.
Richtig,
was gesagt. Deutlich weniger und keine Sozialabgaben habe.
Ja.
Das heißt, wenn ich 1.000 Euro durch ein ETF verdiene, zahle ich nur 26% Steuern.
Richtig.
Und nicht wie realistisch bei einem Einkommen, wenn ich 1.000 Euro als Einkommen verdiene, dann zahle ich Sozialsteuern, dann zahle ich meine Einkommensteuer, dann zahle ich Soli,
Versicherung, und
was weiß ich.
Und wir müssen mal noch schnell reinschmeißen, weil das...
Also knapp 50%.
Ja, ja.
Oder
ja,
40%.
Also 45 hätte ich...
Ja, 45 gegen 26, also das ist doch ein Argument.
Und man muss ja auch dazu sagen, diese 26 fallen natürlich erst ins Gewicht, wenn ich sie auszahle.
Richtig, in 40 Jahren.
Exakt. Na, also bevor ihr euch, weil ich auch schon festgestellt habe, dass man das gerne nicht ganz so auf dem Schirm habt. Also wenn ihr eure ETFs liegen habt, ist es nicht so, dass ihr jetzt jedes Jahr diese 26% zahlen müsst.
Nee.
Die sind Gewinn. Also erst in dem Moment, in dem ihr
das
ETFs verkauft,
ja.
Aktien etc. und das den Freibetrag, der Gewinn, den Freibetrag von 1.000 überschreitet, dann greifen die 26%.
Genau.
Also solange ihr die haltet, nichts. Kommt da gar nichts.
Nee, genau.
Nee.
Also das heißt, investieren, halten und vergessen und in 40 Jahren in Rente gehen und
Leben genießen.
Ja,
richtig.
So ist es.
Nee, ich würde sehr gerne, wir haben jetzt sehr viel angeschnitten.
Mhm.
Ich hätte jetzt gesagt, dass wir das Ganze erstmal schön, sacken lassen.
Okay.
Und würde die ins Detail jetzt in der zweiten Folge gehen, mit den Punkten, die du angesprochen hast,
yep.
Dass wir damit mal eben ins Detail gehen. Also diese neuen Punkte, na, wie starten von Budget bis etc., dass wir darauf jetzt direkt gleich in der zweiten Folge mal eingehen.
Alles klar.
Dass alle mal durchatmen können. Ihr daheim euch jetzt am besten vielleicht, wenn ihr es noch nicht habt, Stift und Zettel holt.
Genau.
Vielleicht auch direkt schon mal euren Soll- und Ist-Zustand auch aufs Papier bringt, dass wir jetzt in der zweiten Folge mal direkt da effektiv mal voll reinstarten. Oder? Machen wir so. Wunderbar. Dann hören und ich wollte gerade sehen, wir, also wir beide sehen uns, aber der Rest nicht. Aber wir hören uns gleich wieder.